Domradio Reisen.
Mit Dagmar Peters, ich grüße Sie. Ich werde Ihnen versprechen, ich habe nicht gestern zu viel gefeiert, sondern die Stimme hört sich einfach so an. Die hat sich ein bisschen verabschiedet. Deshalb ist heute meine Sendung vielleicht so ein bisschen nach dem Motto, meine Gesprächspartner kommen ein bisschen mehr zu Wort. Ich spiele Ihnen schöne Musik und wir haben schöne, spannende Töne. Wir haben vor, heute uns ein bisschen dort umzublicken, wo Menschen eigentlich vor dem Karneval ein bisschen weglaufen, indem sie Urlaub machen. Aber dort kann man eben auch spannende andere Karnevalsbräuche kennenlernen. Dazu kann man nach Afrika fahren, aber auch einfach in die Nachbarländer, zum Beispiel in die Schweiz, und kann dort eben Urlaub machen und gleichzeitig ein bisschen Karneval feiern. Auch der kleinste Karnevalszug um die Jecke-Dorfsitzung, die können richtig Spaß machen. Das gilt nicht nur fürs Rheinland, fürs Sauerland oder Westfalen. Man findet Karneval auch in der Ferne. Zum Beispiel werden wir Sie mitnehmen heute in Domradio Reisen nach Namibia oder nach Teneriffa. Domradio Reisen. Pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr ist natürlich immer karnevalsmäßig viel los. Die Jecken haben sich in die fünfte Jahreszeit reingeschunkelt mit Bützja, Strüßja und Kamelle. Und das nicht nur bei uns in Köln, sondern natürlich in allen Karnevalshochburgen in ganz Deutschland bei wunderbarem Sonnenschein. Aber nicht nur bei uns in Deutschland wird Karneval gefeiert. Auch auf der anderen Seite der Welthalbkugel in Namibia ist diese Tradition zu Hause. Zum Beispiel in Windhoek. Dort fragt man sich, wie ist denn ein afrikanischer Karneval? Das ist nicht wirklich ein afrikanischer Karneval, denn Karneval ist in Windhoek ein deutscher Karneval. Er entspringt dem deutschen Brauchtum, denn zwei Deutsche haben dort die Narrenkappe aufgesetzt. Und heute füllen sie jedes Jahr im Frühjahr ganze Sporthallen.
Guten Abend, liebes Narrenvolk, Freunde des Vika.
Mit Narrenkappe und rotem Frack steht Vika-Präsident Jörg Finkeldey auf der Bühne. Hinter ihm hat auf einer kleinen Empore der Elferrat Platz genommen. Links neben ihm steht die Prinzengarde mit rot-weißem Gardekostüm und Dreispitz. Auf der rechten Seite sitzen die Vikaphoniker, die 16-köpfige hauseigene Karnevalsband. Der deutsche Büttenabend ist bis zum letzten Platz ausverkauft. Nur die tropischen Temperaturen verraten, dass man sich mehrere tausend Kilometer entfernt von den deutschen Karnevalshochburgen befindet.
Letztendlich ist das genau das, dem wir nachstreben, nämlich dieser Karnevalsidee aus Deutschland, die ja inzwischen seit 58 Jahren hier auch gefeiert wird, genau so am Leben zu halten, wie sie mal gedacht ist oder war.
Und dabei orientieren sich die Windhoeker Jecken ganz stark an der Mainzer Fastnacht und am Kölner Karneval, erklärt der Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft, Günther Langmark.
Wir haben uns halt angehängt an den kölschen Brauch. Und ja, in Namibia kann man sagen, dass wir den Kölner Brauch so weit wie möglich pflegen. Es gibt natürlich hier und da eine Abweichung, wann wir Karneval machen oder nicht. Aber wir versuchen ganz fest den Karnevalsbrauch, also den kölschen Brauch, festzuhalten.
Angelehnt an den rheinischen Karneval bleibt auch der Windhoeker Karneval eine Tradition der Deutsch-Namibier. Schwarze Namibier findet man beim deutschen Büttenabend nicht. Sie besuchen höchstens den internationalen Karnevalsabend.
Schön, dass ihr gekommen seid und das ist wunderbar. Und darauf nochmal ein dreifach kräftiges Wie! Wie! Wie!
Dreimal kräftig wie Karstadt, Alaf und Hellau. Das steht für Windhoeker Karneval und der ist ganz stark mit dem Namen Finkeldey verknüpft. Vika-Präsident Jörg Finkeldey ist ein Nachkomme von Finko Finkeldey. Er hat gemeinsam mit seinem Freund Fritz Kaufmann den Karneval nach Namibia gebracht. 1952 war das. Und der Vika-Präsident erinnert sich noch gut an die Geschichten seines Vaters.
Ich weiß, dass es in ganz kleinem Rahmen damals in einem kleinen Hotel anfing. Aber es war Karneval. Es gab Büttenreden, es gab ein Prinzenpaar, es gab einen Präsidenten und einen kleinen Elferrat. Und mit dem hat man Karneval gefeiert. Das kenne ich aus Bildern meiner Eltern, die wir immer wieder wälzen. Schwarz-Weiß-Bilder, die wir heutzutage unseren Kindern zeigen, um ihnen das ein bisschen nahe zu bringen, was damals hier gelaufen sein muss.
Was damals klein angefangen hat, wird heute in ganz Namibia gefeiert. Nicht nur in Windhoek, auch an der Westküste gibt es Karnevalssitzungen. In Swakopmund und Lüderitz, genauso aber in Tsumeb und Otjiwarongo. Und längst beschränken sich die Narren nicht mehr nur auf den Büttenabend. In Windhoek gibt es auch ganz traditionell den Karnevalsumzug. Keine Musikkapellen, dafür dröhnt aus den Boxen Partymusik, die allerdings nur wenig mit den rheinischen Karnevalstraditionen zu tun hat. Auf dem Wagen des Vika-Festkomitees dann aber ein bekanntes Gesicht, Marie-Louise Nikota, Sängerin aus Köln. Vor 21 Jahren hat sie schon mit den Roten Funken am Windhoeker Karneval teilgenommen. Mit dem Kölner Karneval will sie ihn aber trotzdem nicht vergleichen.
Das kann man nicht vergleichen mit Köln oder was, aber die machen sich sehr viel Mühe, sehr urig. Und wenn man das ja überlegt, wie die nach Kamellen sich bemühen und schnappen, dann bei uns hebt ja kein Mensch mehr auf. Ne?
Vor allem schwarze Namibier stehen am Straßenrand, um die Bonbons aufzuheben. Auch in Namibia würde wohl sonst keiner danach greifen. Karneval unter Palmen bei knapp 30 Grad und Sonnenschein. Das hat nicht nur Marie-Louise Nikota auf die andere Seite der Welthalbkugel gelockt. Vika-Präsident Jörg Finkeldey hat schon mit vielen Kölner Karnevalsgrößen die fünfte Jahreszeit gefeiert.
Ich kann mich genau erinnern an Besuche wie Willy Millerich, Claire Schlichting, das Colonia-Duett, die Räuber, das Kölner Dreigestirn. Die Roten Funken, etc., etc.
Deutsche Unterstützung im Windhoeker Karneval. Aber es ist mehr als das. Ein Austausch. Deutsche Karnevalsvereine kommen nach Namibia und Jecke Namibia fliegen nach Deutschland. Und trotzdem hat der Windhoeker Karneval sein ganz eigenes Flair und seine eigene Musik.
Dankeschön, ihr wart ein tolles Publikum. Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bei uns hat gerade der Straßenkarneval begonnen und in Namibia, dort feiert man den Kölschen Karneval, der sich natürlich ein bisschen anders anfühlt. Und wenn man mal auf die Homepage geht von der namibianischen Karnevalsgesellschaft von Vika, dann sieht man kein Dreigestirn, da sieht man Fotos von Prinzenpaaren. Und der Unterschied zu den Fotos von dem Dreigestirn hier ist auf jeden Fall, dass die mächtig glänzen durch die Hitze im Gesicht. Das wird schwer geschwitzt unter diesen Kostümen hier, die ja ähnlich den Deutschen sind, also unter so einer Strumpfhose und unter der Narrenkappe. Das ist ziemlich warm in Namibia, aber eben viele Promis waren auch schon dort. Es ist sicherlich spannend, mal den Kölner Karneval bei Hitze zu erleben. Wer dem Karneval entfliehen will, den kann vielleicht die Insel des ewigen Frühlings locken, nämlich Teneriffa. Die Kanaren sind ein beliebtes Ziel der Deutschen, vor allen Dingen dann, wenn man sagt, man kann schon garantieren, dass es da recht warm ist, wenn es hier noch ziemlich kalt ist. Täglich gibt es Flüge ab Düsseldorf und Köln-Bonn. Ja, im Süden bietet die Insel weite Strände. Es gibt da Feriensiedlungen, Hotelanlagen. Dort hat der Massentourismus Einzug gehalten in den 70ern. Anders sieht das aus auf Teneriffa im Nordwesten. Da gibt es eher wenige und nur kleine Hotels. Da gibt es viele Wanderwege und Felsschluchten. Und Teneriffa bietet da vieles für Wanderlustige. Aber man kann auch Karneval dort feiern. Fast wie in Rio.
Die Wellen klatschen an schrundige, rotbraune Felsen. Die sehen aus wie riesige Kleckerburgen. Sind sie ja eigentlich auch. Es ist erstarrte Lava. An den Klippen gurgeln hellblaue Strudel mit weißen Schaumkronen. Ringsum das Wasser ist tiefblau. Wer im Teno-Gebirge wandert, ist so ziemlich allein. Die Wanderwege sind gut ausgeschildert. In den Bergen gibt es nur wenige kleine Dörfer. Dort freuen sich die Einheimischen, wenn der Fremde grüßt. Das Hotel Luz del Mar in Los Silos hat sich auf Wanderer spezialisiert. Es ist das einzige dort in dörflicher Umgebung und selbst wie ein kleines Dorf. Das ist kein zerbeulter Melkeimer, sondern die Kirchenglocke des Ortes. Von Los Silos unten an der Küste steigen wir in einer Schlucht bergan. Vorbei an Bauernhütten, die bis in die 50er Jahre noch bewohnt waren. Der frühere Eselspfad ist nun steiler Wanderweg. Hier wuchert Grün. Riesige Kakteen, Agaven, hüfthohe Butterblumen, die sicher ganz anders heißen. Am Ende des Weges in 1000 Meter Höhe bietet ein Bauer in Erchos Kaffee und Wein. Den haben wir uns verdient. Von seinem Pavillon gucken wir runter auf Hühner und Gänse, auf bewaldete Felsen und das Meer tief unten. Dagegen bietet der Teide-Nationalpark rund um den Vulkan Teide eine Mondlandschaft. Es ist der riesige Krater des Urvulkans, in dessen Mitte sich der Teide erhebt. Etliche Vulkanausbrüche haben bizarre Felsen hinterlassen, zum Beispiel die Roques de Garcia.
Das sind sogenannte Härtlinge, Reste von einem Schlot. Das heißt, die Schlote sind sehr hart vom Gestein her. Umgebendes Gestein ist eher weich, das ist also verwittert und übrig geblieben sind dann diese sogenannten Härtlinge dann.
Volker Bölke ist Wanderleiter des Hotels Luz del Mar. Auf kurzem Weg sehen wir ganz unterschiedliches Gestein von verschiedenen Ausbrüchen. Harte Basaltsäulen und braune Kleckerburgen wie aus erstarrtem Schaum. Wir laufen über die Geröllhalde des jüngsten Vulkanausbruchs von 1909. Schnell hat die kanarische Kiefer die Halde erobert. Die Bäume scheinen etwa 50 Jahre alt zu sein. Sonst ist hier nichts, ein paar Flechten vielleicht. Auf älterem Geröll wachsen kleine kratzige Büsche und Pflanzen mit einem kräftigen Stängel obendrauf eine grüne, dickblättrige Rosette. Seit 2 Jahren erst ist eine Lavahöhle für Besucher offen. Man fährt von Icos de los Vinos auf steilen Straßen bergan. Der Eingang ist im Gebüsch versteckt. Wir steigen auf der Leiter ein paar Stufen runter und stehen in einem mannshohen Tunnel mit Fließspuren auf dem Boden und an den Wänden. Francesco Mesa. Diese Lava nennt man Paoioi. Es ist sehr flüssige Lava. Beim Abfließen ins Tal haben sich offene Kanäle gebildet. Die Wände waren kälter, sind erstarrt, haben sich zu einem Tunnel geschlossen. Und innen drin ist weiter Lava geflossen. Als dann aus dem Vulkan kein Nachschub mehr kam, floss die Lava ab, runter zum Meer und der Tunnel blieb stehen. Ein riesiges, verzweigtes Tunnellabyrinth. 3 Ebenen übereinander mit Hauptröhren und vielen Abzweigen. Es ist die 5. größte Lavahöhle der Welt, die größte Europas, die anderen sind auf Hawaii. Lava ist im Nordwesten Teneriffas allgegenwärtig. Die schwarzen Felsen in der Brandung sind Lava, genauso die löchrigen braunen Felshänge über den Bananenplantagen. Und in Garachico liegt schwarze Lava im einstigen Hafen. Der war im 16. 17. Jahrhundert für viele Schiffe Station auf dem Weg von Europa nach Amerika. Garachico war reich. Bis 1706 sein Vulkanausbruch 3/4 der Hafenbucht verschüttete.
Da gibt es also noch das alte Stadttor in Garachico zu besichtigen. Und dieses Tor war der Durchgang vom alten Hafen in die Innenstadt nach Garachico hinein. Während der alte Hafen vollständig zerstört ist, ist dieses Stadttor noch übrig geblieben. Das ist sozusagen noch das Symbol überhaupt für den alten damaligen Hafen.
Allerdings stehen wir auf dem neuen Platz vor dem Tor mit unseren Füßen etwa in Höhe des oberen Torbalkens. Das Stadttor wurde ausgegraben aus der Lava. Am Ort selbst mit seinen Kirchen, Klöstern, alten Handelshäusern ist die Lava vorbeigeflossen. Die Kirchen haben prächtige Holzgewölbedecken, riesige geschnitzte Altarwände nehmen den ganzen Altarraum ein. Wallfahrer machen Picknick auf der Kirchentreppe, während ihre Jungs auf der Plaza die Trommeln dröhnen lassen. Am Aschermittwoch ist noch längst nicht alles vorbei, jedenfalls nicht auf Teneriffa. An den folgenden Wochenenden ziehen bunte Aufzüge durch die Dörfer. Die Männer sind als Frauen kostümiert und vorneweg ein großer, bunter Fisch aus Pappe. Martin Gonzales.
Das ist die Beerdigung der Sardine. Die Sardine wird jetzt runtergebracht zum Hafen, wird dann verbrannt. Das ist eine Tradition hier. Und die Männer verkleiden sich hier als Frauen, also als Altweiber. Und die heulen der Sardine hinterher. Ja, und dann wird die verbrannt, dann gibt es Feuerwerk und dann wird tanzen. Und das geht dann bis tief in die Nacht rein.
Die Beerdigung der Sardine ist der endgültige Abschluss des Karnevals auf Teneriffa.
Das war so eine Kurzfassung, wie es Karneval auf Teneriffa aussieht, dass es aber auf den Kanaren, nicht nur auf Teneriffa, ganz spannende Traditionen gibt, die man sich hier so gar nicht vorstellen kann. Darauf gehen wir gleich noch ein in der nächsten halben Stunde. Er ist Karneval in der Regel unterwegs, aber nicht unbedingt im Rheinland. Er hat aber schon ganz unterschiedlich den Karneval erlebt, weil er in andere Länder reist, um dort Karnevalsbräuche zu entdecken. Ich spreche jetzt mit Udo Hafke, er ist Fotograf und Bildjournalist. Ich grüße Sie.
Ja, hallo und Alaaf nach Köln.
Wir haben eben in der Sendung schon ein bisschen was übers Wandern auf Teneriffa gehört und ganz kurz etwas über eine Sardine. Die Kanaren, die bieten einen großen, bunten Karneval. Herr Hafke, was unterscheidet denn die Jecken hier im Rheinland und die in Spanien dort?
Also so viel unterscheidet die eigentlich nicht, weil alle sind fröhlich. Es ist jede Menge Ausgelassenheit. Es ist sehr temperamentvoll, vielleicht da unten in Spanien eine Spur temperamentvoller als hier bei uns. Aufgrund des Klimas halt ist es einfach ein bisschen wärmer und entsprechend sind die Kostüme auch ein bisschen leichter, ein bisschen luftiger, ein bisschen bunter auf jeden Fall.
Gibt es auch Gemeinsamkeiten?
Gemeinsamkeiten in dem Sinne, ja, wie gesagt, aufgrund des Charakters der Menschen da. Ne? Aber was ich wollte kurz noch auf was zu den Unterschieden sagen. Es gibt halt diese Karnevalsköniginnen, die man hier bei uns ja nicht kennt, wo sehr aufwendige Kostüme kreiert werden, die dann in großen Aktionen vor viel Publikum präsentiert werden und wo man sich dann das aussucht, was dann hinterher die Königin dann wird. Und zum anderen gibt es eine Drag Queen Show. Das ist so eine Geschichte, die erst in den letzten Jahren halt so ein bisschen höher rausgekommen ist, so als Alternative halt zur Karnevalskönigin. Und Drag Queens, das sind Männer, die sich halt als Frauen verkleiden. Und diese Shows, das sind so Veranstaltungen, wo ziemlich viel Techno und Hausmusik und wo es ziemlich laut abgeht. Und der Sinn dieser Show ist im Grunde, man hat was so ein bisschen was Erotisches halt so mit Striptease und so zu tun, wo die Männer halt in 50 Zentimeter hohen High Heels zum Teil auf die Bühne kommen, da waghalsige Tanzaktionen veranstalten und am Schluss dann nur noch so einen Hauch von nichts am Körper tragen. Aber das Publikum freut sich halt darüber und das ist sicherlich einer der größten Unterschiede zu dem, was bei uns hier im Karneval so veranstaltet wird. Also gerade was so im Saal stattfindet vor allen Dingen.
Also als eine Rückfrage zur Karnevalskönigin, kann man sich die so ähnlich vorstellen wie die man so in Rio darstellt mit ganz vielen Federn am Kopf?
Ja. Das geht eindeutig in Richtung Südamerika, Lateinamerika, wo die Federn sind noch das Leichteste da dran. Also die Kostüme, das sind zum Teil richtig schwergewichtige Geschichten mit jede Menge Strass und Glitzer dran und die armen Mädels, die zum Teil wirklich sehr, sehr zierlich sind, was die da zu schleppen haben, das ist schon abenteuerlich zum Teil.
Ich habe mich gefragt, was kriegen Sie vor die Linse? Hierzulande ist das schon sehr unterschiedlich und bunt, aber gehen wir mal von Teneriffa nach La Palma. Dort waren Sie auch und dort waren Ihre Fotos überhaupt nicht bunt, sondern schneeweiß. Warum tragen denn die Menschen dort weiße, ja und fast ausschließlich weiße Kleider zu Karneval?
Ja, das hat auch eine lange Tradition. Es ist so, dass von den Kanarischen Inseln ja viele Menschen nach Latein- und Südamerika ausgewandert sind. Und als einige von denen wieder nach Hause kamen, hatten die natürlich aufgrund des Klimas in Südamerika viel dunklere Haut. Und da haben die Palmeros haben halt ihre Bekannten und Verwandten nicht mehr wiedererkannt und haben die damals mit Mehl eingestäubt, damit die dann wieder so eine Hautfarbe kriegten, wie sie auf den Kanaren halt auch hatten. Die Menschen, die damals zurückkamen, hatten halt eben alle leichte Baumwollkleidung an und das war eben entsprechend immer weiß und hell. Und daraus hat sich dann eben diese Tradition mit dem Babypuder auf La Palma entwickelt.
Warum das, Babypuder? Ist das angenehmer als Mehl?
Unbedingt, ja, das klebt nicht so furchtbar. Vor allen Dingen, wenn es halt feucht ist, wenn man ein bisschen unglückliches Wetter hat und mit Mehl ist das einfach nicht mehr so witzig. Und Babypuder ist halt letztlich wahrscheinlich auch viel billiger und da wird halt ordentlich damit mit rumgesprüht und die Straßen, das sieht dann aus, als hätte es da geschneit in Santa Cruz, in der Hauptstadt von La Palma. Das ist einfach, das ist phänomenal. Also es war einer der spektakulärsten Karnevalsfeierlichkeiten, die ich überhaupt je erlebt habe. Und für mich, fürs Fotografieren war es insofern halt ausgesprochen problematisch, weil natürlich auch Kamera und Objektive entsprechend eingepudert werden. Da muss man halt entsprechende Vorkehrungen treffen, dass das möglichst nicht großartig Schaden nimmt, was mir glücklicherweise auch gelungen ist. Aber man weiß es ja vorher.
Genau, man bereitet sich darauf vor. Trotzdem genau. Ist es dann spannend, das zu erleben, wie die sich mit Babypuder wie wild bepudern alle. Ja. Kommen wir mal noch zur Musik. In Köln gibt es Heimatlieder, gibt es auf den Kanaren auch Heimatlieder oder ist das wirklich eher einfach Samba,
nee,
Salsa?
Ja, es ist vor allen Dingen, also auf Teneriffa ist es vor allen Dingen Salsa und es ist Samba. Das wird nicht so traditionell gepflegt, wie das hier gemacht wird mit den heimatlichen Klängen. Das gibt es da in dem Sinne eigentlich nicht. Und es wird auch mehr getanzt als gesungen eigentlich auf den Straßen da. Also das ist sicherlich auch noch ein Unterschied zu dem Karneval hier. Und es gibt auch kein Hilau oder Alaaf oder sowas. Das kennen die auch nicht.
Gleich wollen wir noch weiterreden über eine andere Region. Teneriffa und La Palma sind beliebte deutsche Urlaubsziele. Wer denkt, er könne dorthin flüchten, weil er nicht so Karnevalsjack ist, der sollte sich also vielleicht doch ein anderes Ziel suchen. Sie wissen auf jeden Fall jetzt Bescheid, auf La Palma sollten ihre Klamotten Babypuder vertragen an Karneval. Wir wollen jetzt noch in eine andere Region reisen, nämlich in die Schweiz. Dorthin reisen viele Menschen, die die freien Tage zum Skifahren nutzen. Aber dort können sie auch spannende Bräuche kennenlernen. Ich selbst war auch schon dort und bin gespannt, was Fotograf Udo Hafke dort vor die Linse bekommen hat. Herr Hafke, was haben Sie denn in der Schweiz fotografiert?
Ja, in der Schweiz bin ich in Luzern gewesen und habe da die Fritschi-Fasnacht miterlebt. Fritschi, das ist so eine Figur aus dem späten Mittelalter, so eine Zunftfigur, die sich so ein bisschen zum Maskottchen und zum Motto des Karnevals in Luzern entwickelt hat. Und das ist hochspannend. Es geht los an dem Donnerstag vor Rosenmontag halt, der als der schmutzige Donnerstag bekannt ist. Und dann kommt morgens um 5 kommt der Fritschi dann mit seinem Gefolge mit einem Floß über den Vierfallstätter See da an die Ufer in Luzern. Und da ist ein Riesenaufmarsch von, also die ganze Stadt ist dann schon voll. Und da geht richtig die Post ab, was man bei der Schweiz im Grunde erstmal so gar nicht erwarten könnte. Aber die Schweizer sind da sehr munter, wenn es dann um den Karneval da geht.
Waren Sie denn eher stiller Beobachter oder haben die Kostümierten auch Kontakt gesucht?
Jein, also wenn man da fotografiert, ist man natürlich immer Beobachter. Still ist relativ, man wird ja so ein bisschen rumgeschoben da, wenn es entsprechend voll ist. Den Kontakt, der ergibt sich ganz automatisch, weil immer wieder, wenn man Leute porträtiert, dann kommt man sehr schnell da ins Gespräch, auch wenn man die mitunter dann eben nicht mehr versteht, weil das Schweizerdeutsch zum Teil dann auch etwas schwierig ist zu verstehen.
Auch im Kölner Rosenmontagzug, da gehen Schweizer Musikgruppen mit. Welche Musik machen die?
Ja, das nennt sich Guggemusik. Das ist so eine Geschichte, die sich auch schon vor langer, langer Zeit entwickelt hat. Man hat mit Blasinstrumenten und ziemlich viel Lärm, hat man geglaubt, könnte man den Winter frühzeitig vertreiben. Und daraus hat sich so eine eigenständige Musikform entwickelt, die so ein bisschen schräg, ein bisschen schief daherkommt. Und,
ja, wir hören mal kurz rein. Ein bisschen was habe ich gefunden, wie sowas klingen kann. So in etwa ein kleiner Eindruck?
Ja, das ist in der Tat, es hat sehr viel von Katzenmusik halt auch. Und die Leute, die diese Musik machen, die haben auch, sind natürlich kostümiert, tragen Masken, aber das ist alles sehr bodenständig. Also die Kostüme sind nicht sehr aufwendig, sondern das sind viele selbstgemachte Dinge. Das sieht halt fast ein bisschen schmuddelig aus. Hat aber offensichtlich seine Wirkung, denn der Winter vertreibt sich ja dann auch mit der Zeit.
Heißt das, dass eher so diese Schweizer Fastnacht so ein bisschen verwandt ist mit dem, was im Süddeutschen passiert?
Ja, klar. Diese alemannischen Bräuche sind in der Schweiz genauso verbreitet wie das, was man in Süddeutschland kennt. Auch was so Masken angeht, diese holzgeschnitzten Masken und so weiter. Das ist da schon im Grunde sehr ähnlich zu dem, was in Deutschland da ist.
Gibt es denn auch Umzüge oder gehen die Musikgruppen eher wild einzeln durch die Stadt?
Ja, also es sind schon Umzüge, so wie das bei uns auch ist, wo dann einzelne Gruppen hinter diesen Guggemusikern hinterherlaufen und genauso defilieren die dann durch die Menschen, die eben nicht oder die eben nur zugucken dabei. Also es sind im Grunde ganz normale, in Anführungszeichen, Umzüge dann auch. Witzigerweise, es werden Orangen geworfen dann von den paar Wagen, die dann auch mit in diesen Zügen unterwegs sind. Und die Orangen symbolisieren dann auch so Sonne und sollen halt so ein Zeichen sein, hier, wir wollen den Winter jetzt dann doch bald mal loswerden und sehen uns das Frühjahr herbei.
In Basel, glaube ich, wird noch weißes und schwarzes Konfetti geworfen, aber keine Kamelle.
Kamelle gibt es hier in Luzern auch nicht. Konfetti ist nicht nur schwarz und weiß, sondern auch sehr bunt. Also wer Konfetti mag, kommt da voll auf seine Kosten in Luzern.
Dann ist es mit dem schwarzen und weißen Konfetti wirklich nur für Basel. Und das Spannende ist vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören, die gerne Kölner Karneval feiern oder den rheinischen Karneval, die können trotzdem die Basler Fastnacht erleben, denn die findet statt, wenn unser Karneval vorbei ist. Also quasi ab Aschermittwoch ist man dann dort dabei. Herr Hafke, was machen Sie denn in den kommenden Tagen? Bleiben Sie diesmal im Rheinland?
Nee, ich fliege morgen nach Cadiz, nach Südspanien und gucke mir an, was die dort treiben. Das ist noch eine sehr sehr ursprüngliche Form der Karnevalsfeiern, die da unten wohl feiern. Und das werde ich mir mal ansehen und da können wir dann vielleicht im nächsten Jahr dann nochmal drüber sprechen.
Gute Idee, guter Tipp. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise und einen spannenden südspanischen Karneval.
Vielen lieben Dank.
Fotograf und Bildjournalist Udo Hafke hat uns erzählt, was er erlebt hat, unter anderem in der Schweizer Fastnacht. Dankeschön. Der Kölner denkt ja in der Regel an sich, aber nicht nur in Köln gibt es Karneval und bekannte Karnevalsfeiern. Den haben wir zwar direkt vor der Türe hier, aber auch in Westfalen feiert man und das nicht zu knapp. Verena Tröster fasst die karnevalistischen Höhepunkte Westfalens für uns zusammen.
Der westfälische Klassiker, Rosenmontagszug in Münster. Höhepunkt des Münsteraner Karnevals ist der traditionelle Rosenmontagszug, der um 12.11 Uhr am Schlossplatz startet und sich von dort aus durch die malerische Altstadt schlängelt, vorbei am historischen Rathaus über die Pflastersteine des Prinzipalmarktes. Mit mehr als 100 Wagen, Fußgruppen und Spielmannszügen aus dem Münsterland, den Niederlanden und der Stadt selbst ist Münsters Rosenmontagszug einer der größten in Westfalen. Buntes Highlight sind in jedem Jahr die vielfarbigen, fantasievollen Wagen und Fußgruppen aus dem niederländischen Lossa. Die historische Stadtkulisse gibt dem Zug ein ganz besonderes Flair und so säumen jährlich Tausende von Menschen ihren Weg. Der älteste in Westfalen, Karneval in Delbrück. Die Jecken in Delbrück-Mitte blicken stolz auf ihre Eintracht von 1832, also dem ältesten Narrenverein im Bund Westfälischer Karneval. Alle sind von dem Bacillus infiziert, denn inzwischen hat jeder Stadtteil einen eigenen Verein. In den Prunksitzungen lassen es die Narren so richtig krachen. Neben dem Kinderumzug am Sonntag, dem 15. Februar, gehört der Rosenmontagsumzug zu den Delbrücker Höhepunkten. Rasenmäher-Trecker-Umzug im Sauerland. Auf dem Rasenmäher-Trecker-Umzug in Eslohe-Reiste ist alles erlaubt. Hier kann jeder ohne Anmeldung mitmachen. Erlaubt sind Rasenmäher-Trecker oder ähnliche Zugmaschinen, die eine Breite von 1,20 Meter nicht überschreiten. Paderborn ruft Hasi Palau. Dokumente aus dem Paderborner Stadtarchiv belegen, dass dort schon im Jahr 1567 ein Karnevalsumzug stattgefunden hat. Höhepunkt der tollen Tage in Paderborn ist die Karnevalsparade am Rosenmontag, wenn die Paderborner Narren mit vielen bunten Fußgruppen und Wagen unter Führung des Mümmelprinzenpaares mit donnerndem Hasi-Palau durch die Paderborner Innenstadt ziehen.
Die Westfalen können feiern, nichtsdestotrotz haben sich ein paar Düsseldorfer Landtagspolitiker überlegt, es müsste so ein Karnevalsseminar für Westfalen geben. Die haben denen dann also beigebracht, wie rheinischer Frohsinn geht. Dabei ist Westfalenland auch so außer Rand und Band. Ich habe eben schon erzählt, dass wer also vielleicht zweimal Karneval feiern will, dass er das tun kann, wenn er nämlich nach dem Karneval hier nach Basel in die Schweiz reist. Dort gibt es dann eben die Basler Fastnacht. Und wer fürs nächste Jahr schon mal langfristig vorplanen möchte und möchte vielleicht in den Skiurlaub fahren, der kann auch vorher schon ein bisschen Karneval erleben. Bei vielen ist es ja so, dass sie ganz gerne ihren Kindern den Karneval nicht vorenthalten wollen und doch so ein paar Kamelle sammeln. Und das können die Menschen tun zwischen Köln und Bonn, zum Beispiel in Bonn-Kessenich, aber auch in Bornheim-Sechtem. Da ist jeweils einen Samstag, bevor Weiberfastnacht der Karneval, der Straßenkarneval offiziell beginnt, schon Umzüge, bei denen auch ordentlich Kamelle geworfen werden. Die Menschen können also sagen, die freien Tage nutze ich für Karneval und ein bisschen feiern tue ich vorher auch.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Heute am Freitag nach Weiberfastnacht gehen wir jetzt zu einer Band, die gestern vermutlich nicht auf einer großen Karnevalsbühne stand, aber sich doch mit ihrem Namen der fünften Jahreszeit verschrieben hat. Heute erscheint ihr Debütalbum und in der Fastenzeit gehen sie dann auf Deutschland-Tournee. Wenn Daniel Hauser gleich als erstes über Lettland spricht, werden Sie sich wundern, wieso Lettland? Wir sind doch gerade hier noch inhaltlich beim Kölner Karneval. Ja, wie das zusammenhängt, das erklärt er jetzt.
Ungefähr 700.000 Menschen leben in der Hauptstadt Lettlands. Hier an der Ostseeküste versammeln sie sich. Eine Hälfte Letten und eine Hälfte Russen. Die Kulturhauptstadt 2014 ist geprägt von Jugendstilbauten. Man erinnert sich gerne an berühmte Künstler, die hier in Riga früher einmal gelebt haben. Richard Wagner zum Beispiel war einst Kapellmeister der örtlichen Oper. Und neuerdings machen die Gebrüder Edgars und Emils Kaupas auf die Stadt aufmerksam. Mit zwei Freunden haben sie die Karnevalsjugend gegründet, Carnival Youth, eine Rockband mit Folk-Elementen, die sich über diverse Festivals in Osteuropa gespielt hat und langsam auch im Westen Europas ankommt. Sie können nicht genug bekommen. Singen sie auch in ihrem allerersten veröffentlichten Song. Es geht ihnen darum, positive Erinnerungen zu schaffen und tiefe Freundschaft zu erleben. Eine Eigenheit von Karnevalsmusik haben sie für ihre Songs adaptiert, nämlich die Möglichkeit, zwischendurch auch mal mitsingen zu können. Musik, die man in Gesellschaft hören sollte. Never Have Enough von Carnival Youth aus Lettlands Hauptstadt Riga.
Rosenmontag ohne Pferde, können Sie sich das vorstellen? Das wäre erstmal eine Umgewöhnung, würde ich sagen. Es ist aber kein Spaß für Pferde, das sagt die Tierschutzorganisation PETA. Beim diesjährigen Rosenmontagszug in Köln sollen nämlich wieder 480 Pferde eingesetzt werden. Und bei lauter Musik, fliegenden Pralinenschachteln und gröhlenden Narren sind diese sensiblen Tiere also einem Stress ausgesetzt. Pferde sind Fluchttiere, sehr schreckhaft und deshalb würden jedes Jahr Menschen und Tiere bei Karnevalsumzügen sogar auch verletzt. Und selbst bei trainierten Pferden kann das also so eine geringe Störung einen Fluchtinstinkt auslösen. Ganz ungefährlich ist das also wohl nicht. Und in den vergangenen Jahren gab es auch Berichte, dass Tiere im Vorfeld mit Beruhigungsmitteln sediert wurden, damit sie diese Strapaze aushalten. PETA Deutschland fordert das Festkomitee und die Behörden nun auf, einen Einsatz von Pferden beim Rosenmontagszug zu überdenken und künftig davon abzusehen. Ob sie damit durchkommen, das wissen wir noch nicht. Aber klar ist das auch eben im Mainzer Karneval, wo es auch ähnliche Vorstöße gab. Schon 2013 nach dem Rosenmontagszug in Mainz wurde ein pferdefreier Umzug dort gefordert. Rein geografisch sind sie gar nicht so weit weg und rein emotional hält sich aber das Gerücht, dass sie nicht viel mit den Kölnern gemeinsam haben. Die Rede ist von den Sauerländern, das Völkchen hinter den 1000 Bergen, die gelten als verschlossen, als ein bisschen eigensinnig und die können natürlich auf keinen Fall Karneval feiern. So das Gerücht, trotzdem versuchen sie es und ob das gelingt, das wollen wir mal hören.
Der Ruf hängt uns schon so lange nach, dass wir so stur sind, sind wir nicht. Wir können das eigentlich ganz gut, wir haben viel Spaß, wir trinken gerne. Und ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen, das geht ganz gut.
Zumindest klingt es so. Auf der Sitzung der katholischen Frauengemeinschaft Wormbach feiern sich rund 100 Damen bunt kostümiert durch den Abend. Senf- und Ketchupflaschen schunkeln in der Mitte, dann ein Tisch voll mit Fliegenpilzen und natürlich die Damen mit den Häschenkostümen. Umfunktioniert für die große Sause wurde, ja klar, die Schützenhalle. Anja Schauerte, heute als Stewardess unterwegs, ist im Haverland zu Hause.
Das Haverland ist halt mitten im Hochsauerlandkreis und besteht aus mehreren kleinen Ortschaften, die irgendwie alle nur an die 400 bis 200 Einwohner haben. Und die treffen sich dann einmal im Jahr, um Karneval zu feiern. Ansonsten wird jetzt hier im Haverland eher wenig Karneval gefeiert, außerhalb der Frauenkarneval, der einmal im Jahr stattfindet.
Von Sauerländer Sturheit ist den Damen in der Schützenhalle nichts anzumerken. Sie feiern, als gehörte das Sauerland zu einer Karnevalshochburg. Nur Männer, die sucht man hier vergebens.
Das Programm heute Abend, ja, ist Frauenkarneval und es ist wirklich nur für Frauen. Männer wollen wir hier nicht bei haben. Das ist einfach lustiger so. Einfach wir unter uns.
Hildegard Gellrich führt zusammen mit Mechthild Hessmann durchs Programm und das wird reihum auf die Beine gestellt.
Das ist immer ein Teil des Havarlandes, ist für die Organisation zuständig und die denken sich das Motto aus und kümmern sich um das Essen und die Bewirtung.
In diesem Jahr heißt das Motto Oktoberfest. Im Dirndl bewirten die Damen ihre Jeckengäste.
Richtig verkleidet in super Tracht bekommen wir heute die Getränke an den Tisch gebracht.
Stellt sich nur noch die Frage, was ruft man im Sauerland? Alaaf oder doch Helau? Wombach Juchhe vielleicht?
Ja, Bolau, keine Ahnung.
Ist ja auch eigentlich vollkommen unwichtig. Wichtig ist nur, dass die Stimmung passt. Und das tut sie, spätestens als das Bühnenprogramm beginnt. Da bleibt kein Auge mehr trocken. Der einsame Mann im Saal, Rainer Thermes, bleibt dabei gelassen. Er filmt die ganze Veranstaltung und ist heute Abend der Hahn im Korb.
Ist man seit Jahren gewohnt so und deswegen ist das ganz normal für mich. Es gibt eine Menge Überraschungen, die lassen sich jedes Jahr wieder was Neues einfallen.
Auf der Bühne und bei den Kostümen, die Sauerländer stehen den Kölnern in nichts nach.
Also auch diejenigen, die einfach nur nach Winterberg fahren, um so ein bisschen Schnee noch zu genießen, die können dort, wenn sie weiblich sind, beim Frauenkarneval im Sauerland mitmachen und ebenso Spaß kriegen. Das war Domradio Reisen für heute. Ich werde meine Stimme ein bisschen schonen und mir einen Tee mit Honig kochen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Fastelovend oder eine schöne Reise, falls Sie zu den Karnevals, nicht Karnevalsjecken gehören, die Karneval mit einer Reise sich vergnügen und vielleicht irgendwo einfach die Ruhe und Auszeit suchen. Bis bald.